Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört heute Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo, der für diese Sendung auf. Nee, das war ja viel zu schnell. Nee, also fragt ja, so geht das.
Okay, nochmal. Also. Bin das nicht gewohnt, nach dem Knopf ist erstmal Stille hier. Okay, nochmal.
Ja.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört heute Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute in der Sendung Dexter Gordon und die North Sea Jazz Concert Series live aus dem Jahre 1979. Und dann hören wir noch ein ganz neues Album, nämlich The Black Keys mit Ohio Players. Da gibt es ein bisschen Blues Rock. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir dann noch ein Schlossbräu Original verkosten. Und damit übergebe ich direkt mal an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir beschäftigen uns bei diesem ersten Album mit einem der ganz Großen, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit Dexter Gordon. Das war ein amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist und ein bedeutender Musiker des Bebop. Der wurde 1923 in Los Angeles geboren und begann seine Karriere so in den 40er Jahren und spielte mit Größen wie Lionel Hampton und Louis Armstrong zusammen. Er war bekannt für seinen großen, kraftvollen Ton. In den 50er Jahren hatte er dann, wie so viele Tenorsaxophonisten und auch Altsaxophonisten, mit Drogenproblemen zu kämpfen, was dann auch wie bei so vielen anderen zu Unterbrechungen seiner Karriere führte. Und wie auch einige andere ist er dann später nach Europa gegangen, nämlich 1962, wo er dann auch bis 1976 blieb und wo er hauptsächlich in Paris und Kopenhagen weilte. Besonders in der dänischen Hauptstadt hat das Ganze dann einen bleibenden Eindruck in der lokalen Jazzszene hinterlassen. Nach seiner Rückkehr in die USA im Jahre 1976 erlebte Gordon eine Art Renaissance, kam aber immer wieder in seine zweite Heimat Europa zurück und so eben auch 1979, als er mit dem Pianisten Kirk Lightsey, Bassist Rufus Reed und Schlagzeuger Eddie Gladden beim North Sea Jazz Festival auftrat. Und später am Abend, und das ist so eine der Hauptattraktionen auf diesem Album zumindest, hat sich Gordon dann mit Illinois Jacquet, Arnette Cobb, Buddy Tate und Dexter Bud Johnson zu einem sogenannten Tenor-Battle gemessen. Das hört sich jetzt martialischer an, als es ist. Wir werden, wenn ihr euch das Album anhört, auch sehr schnell merken, naja, die geben sich eigentlich gegenseitig eher Feuer, die unterstützen sich eigentlich gegenseitig, kann man auf dieser Aufnahme sehr schön hören. Nun, also hier stellen die 5 genannten Saxophonisten ihre Improvisationsfähigkeiten eben zu Lionel Hamptons Flying Home unter Beweis. Diese ganzen Aufnahmen, die wir hier so hören, also dieses North Sea Jazz Concert, ist nun auch das erste Mal auf Vinyl erhältlich. Grund genug für uns, das Ganze zu besprechen. Ja, Frau Eichler, klassischer Jazz. Mal was ganz anderes.
Stimmt, und auch so super zu hören. Ich habe wahnsinnigen Spaß gehabt mit diesem Album. Mhm. Und um kurz zu spoilern, auch mit unserem zweiten Album heute. Passt sehr schön zusammen von der Stimmung her. Ja, Dexter Gordon, einer der ganz Großen. Diesen Ausdruck, den er in sein Instrument bringt. Und gleichzeitig diese wahnsinnige Leichtigkeit, die man ja vielen Jazzgrößen anhört, finde ich immer wieder faszinierend. Davon kann man eigentlich gar nicht genug hören. Wie jemand so virtuos spielen kann und man einfach die Liebe zu dieser Musik aus jedem Ton raushört, das hat einfach nur Spaß gemacht. Da ist jemand verliebt in Musik und lässt das alle seine Zuhörerinnen und Zuhörer spüren. Ich war eigentlich einfach nur verliebt. Ich war einfach nur verliebt und habe mir gedacht, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, das wäre so einer der vielen Termine, wo man einfach mal eine Stunde hinreisen könnte, sich dieses Konzert tatsächlich live geben. Schön, dass zu dem Anlass, dass das Ganze jetzt auf Vinyl zu haben ist, wir da nochmal drankommen und ich in den Genuss kam, dieses Konzert zu hören. Also echt eine tolle Sache, große Hörempfehlung, wahnsinnig toller Künstler.
Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes eine der ganz Großen des Jazz, da war nämlich 1,96 groß.
Ja,
deswegen
Wahnsinn, ne? 6'6", das ja, hört man nicht
tatsächlich,
oft.
Tatsächlich, ja. Deswegen wurde er auch gerne Long Tall Dex genannt. Und so war auch der Klang, ne? Voluminös auf der einen Seite, aber durchaus auch geschmeidig gleichzeitig. Er hatte immer so eine Tendenz, leicht hinter dem Beat zu spielen. So, das war einer seiner Markenzeichen. Einer seiner größten Einflüsse war sicher Lester Young. Sein Spiel beeinflusste viele MusikerInnen nach ihm. Eine Besonderheit während seiner Live-Auftritte war es, vor dem Spielen eines Jazz-Standards zuerst den Text zu rezitieren, auf dass die Menschen wissen mögen, worum es überhaupt geht. Also erstmal die Menschen darüber informieren, was sie überhaupt hören. Ähnliches hat ja auch Julian Adderley während seiner Auftritte gerne gemacht. Also erstmal die Leute unterrichtet, welche Harmonie hier auf welche Harmonie folgt und warum das alles so ist und warum das alles richtig und gut ist.
Ja, nur das ist Barrierefreiheit. Der nimmt sein Publikum mit.
Total, total. Julian Adderley war ja auch tatsächlich Dozent. Also der war nicht nur ein unfassbar guter Saxophonist, sondern eben auch intellektuell. Aber da soll es nicht drum gehen, es soll ja um Dexter Gordon gehen. Ich finde, man hört die ersten Töne und man denkt sofort, alles klar, ernsthaft Jazz. Mhm. Das hier ist eben auch aus einer Zeit, als der Jazz zwar nicht mehr so wirklich richtig wichtig war, so wie in den 50er und 60er Jahren, aber zumindest noch sowas Ähnliches wie so ein Hauch Relevanz hatte, alleine schon durch diese ganzen Miles Davis Aufnahmen. Und die ersten Töne verraten schon, oh, das hier wird spannend. Es gibt ja so Konzerte, da hört man so an den ersten Tönen der Musiker, was so die Stunde geschlagen hat. Und ich finde, das ist hier auch so. Man hört die Musiker mitsummen, wenn die anderen so oder sie selber solieren. Das fiebert an, von Anfang an so ein ganz klein bisschen. Zur Einordnung vielleicht, wir haben es hier mit so einer Art quasi klassischem Jazz zu tun. Also mit dem, was man gemeinhin so unter Jazz versteht, glaube ich, was die meisten Leute unter Jazz verstehen. Man könnte auch sagen Old School, zumindest aus heutiger Sicht. Mit so eine hübsche Mischung aus Swing, Bebop und Hardbop. Und natürlich hört man sofort, dass hier jeder wirklich bis ins Letzte sein Instrument beherrscht. Ja. Und das ist nur der Anfang. Wenn man sich so mal mit den Aufnahmen beschäftigt, mit diesen drei Songs, die hier drauf sind, wenn man damit fertig ist, dann fällt man natürlich sofort ins nächste Rabbit Hole, nämlich ins Rabbit Hole der Details. Weil was wird dann hier von wem, wie, wann, warum zitiert? Das ist ja so, die Jazzmusiker verstecken ja immer hübsche Easter Eggs in ihre Soli, ne? Das macht ja immer Spaß. Und im Stück It's You or No One zitiert Dexter zum Beispiel den Hochzeitsmarsch von Richard Wagner. Finde ich ganz spannend. Oder man denkt so, ah, was macht denn der Schlagzeuger da? Das ist ja spannend. Oder was macht denn der Bassist da? Und so weiter. Das ist ja bei Jazz immer genau dieses Irre, wie die Menschen so miteinander interagieren und sich zurücknehmen und wieder nach vorne gehen. Jazz hat unheimlich viel mit Kommunikation und Rücksichtnahme und Miteinander zu tun. Merkt man immer wieder. Und natürlich mit unfassbar viel Können. Alle Menschen, die auf dieser Aufnahme zu hören sind, sind der Wahnsinn. Und was auch gut ist, ist die Aufnahme. Und zwar deswegen, weil es sich um eine Aufnahme von Ende der 70er Jahre handelt und die ist natürlich wesentlich besser als irgendwas aus den 50er und 60er Jahren. Und dann ist da natürlich noch dieses Flying Home, eine Komposition von Lionel Hampton und dieses sogenannte Tenor Battle. Also man zeigt ein bisschen, was man kann, gern auch ein bisschen mehr. Das alles artet aber nicht, wie man jetzt vielleicht denken könnte, in so einer Art musikalischen Battle und böses Blut aus, sondern ganz im Gegenteil. Man hört schon sehr die motivierenden und aufmunternden Worte der Mitmusiker während des jeweiligen Solos von einem der fünf, muss man schon ganz ehrlich sagen. Man hört auch, wie verschiedenartig so ein Tenor klingen kann, so ein Tenorsaxophon. Und dass Menschen dieses Instrument so wahnsinnig unterschiedlich spielen können. Denn es ist ja immer das gleiche Instrument, nur eben von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gespielt. Also bei diesem einen Song, ne? Bei dem anderen, bei den anderen Songs spielt natürlich Dexter Gordon alleine. Aber bei diesem Song, bei diesem Flying Home ist das eben so. Also diese Aufnahme ist natürlich ein Eldorado für Saxophonmenschen. Es geht einem das Herz auf. Dann gibt's noch More Than You Know. Das ist auf diesem Album, das ist eine Ballade, die ist dann auch circa 20 Minuten lang. Also auch typisch Jazz könnte man sagen, oder soll man sagen kurz, könnte man auch sagen, ist eigentlich sehr kurzweilig. Ja, es ist einfach toll, es macht einfach Spaß. Nun, dieses Album, diese Aufnahme ist neu veröffentlicht worden, also zumindest auf Vinyl und jetzt eben auch neu erschienen. Am heutigen Tage könnt ihr also ab heute käuflich erwerben und deswegen wollen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt.
Ja.
Richtig tolle Sache.
Dem schließe ich mich unumwunden an. Richtig schöner, klassischer Jazz zum Genießen. Wirklich, wenn man auf sowas steht, kaufen. Macht Spaß. Wenn ihr Plattenspieler habt, noch besser. Weil ich finde, Jazz auf Platte macht nochmal mehr Spaß. So, also wir haben gehört. das Album North Sea Jazz Concert Series Live 1979 von Dexter Gordon und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu einer etwas jüngeren Band. Willkommen zu The Black Keys. The Black Keys sind ein Blues-Rock-Duo aus Akron, Ohio, also in den USA. Besteht aus Dan Auerbach, Auerbach wahrscheinlich, der an der Gitarre und den Gesang liefert und Patrick Carney, der Schlagzeug und Bass liefert. Gegründet haben sie sich im Jahr 2001. Mittlerweile gibt es 11 Studioalben und ja, sie haben auch einfach Millionen von Exemplaren dieser Alben verkauft. Sie waren schon mit Bands wie den Rolling Stones, U2 und den Arctic Monkeys auf Tour und füllen regelmäßig Stadien. Man kennt sie für Blues und Rock, oft auch für so ein bisschen Garage Rock. Sie sind jetzt zurückgekehrt zu ihren bluesigen Wurzeln, zu ihren so ein bisschen Southern Rock Wurzeln und haben Ohio Players veröffentlicht. Das ist ihr 12. Studioalbum. Am 5. April ist es erschienen und ist eine Hommage an die gleichnamige Funkband aus Ohio, die Ohio Players, die in den 70er Jahren große Erfolge feierte. Hier haben wir noch eine schöne Verbindung, finde ich, zu unserem ersten Album, das 1979 aufgenommen wurde. Und hier ist eine Hommage an eine Band aus den 70er Jahren. Das Album enthält 10 Songs, ist 44 Minuten lang, also genau eine vernünftige Albumlänge und wir hören erstmal Herr Martinsen dazu.
Ja, das Album ist ja sehr abwechslungsreich. Ich könnte ja fast schon sagen, dieses Album würde es ja ohne Daft Punk schon wieder gar nicht geben, ne?
Schon wieder eins. Nein.
Na gut, dann sage ich das nicht. Also es geht von Hip-Hop-Geschichten bis hin zum Surfrock teilweise. Sehr hübsch. Mhm. Sehr viele Referenzen sind hier zu hören. Zum Beispiel I Forgot to Be Your Lover. Da ist die Textzeile zu hören, Have I told you lately that I love you? Und die Älteren so, was? Haben wir doch schon mal gehört, richtig, von Rod Stewart. Every Time You Leave hört sich so ein bisschen an, als hätten Genesis und Radiohead ein musikalisches Baby, finde ich, ganz spannend. Im Song Paper Crown hört man eindeutig eine Hommage an Pastime Paradise von Stevie Wonder. Für die, die jetzt nicht wissen, was los ist und die jetzt denken, Pastime Paradise, das ist das doch gar nicht. Es ist doch Gangsters Paradise. Nee, das Original ist Pastime Paradise von Stevie Wonder, weil Gangsters Paradise ist auch schon nicht das Original. Nur gut. Und wer auch einen ganz großen Anteil an diesem Album hat, ist Beck. Den kennt ihr auch noch ein bisschen von früher. I'm a Loser, glaube ich, ist so nicht so das, was man mit ihm verbindet. Der hat an 7 Stücken mitgewirkt und natürlich auch Noel Gallagher auf diesem Album. Und so toben sie durch die, also von Oasis. Und so toben sie durch die Jahrzehnte und Genres und machen das äußerst geschmackvoll. Alles kommt einem irgendwie vertraut vor. Und das, obwohl es sich ja um neue Songs handelt, sehr beschwingt ist man und hat mit On The Game auch eine Stadionhymne im Gepäck, bei der Coldplay for Night erblassen würden. Mit so einem hübschen Riff, was so ein bisschen an George Harrison erinnert, finde ich. Das Album ist insgesamt gut produziert. Es ist mit seinen 44 Minuten auch nicht zu lang. Es ist sehr facettenreich. Es hat eine schier unglaubliche musikalische Euphorie, die es so vor sich her trägt. Es ist alles bunt und ausgelassen und wir lernen zum Beispiel auf diesem Album, dass am Ende nur die Liebe ist, die zählt. Und da sind wir vielleicht auch bei dem einzigen kleinen Problem, was es für mich gibt. Also fröhliche Musik und ich, wir haben ja ein eher sachlich distanziertes Verhältnis zueinander. Und so sehr ich dieses Album mochte und so sehr ich die Genres und die unterschiedlichen Sachen und die ganzen Referenzen und das ist schon alles ziemlich cool. Ich muss aber sagen, ich kenne wirklich keinen Song, der irgendwie fröhlich ist, der zu meinen Lieblingssongs zählen könnte. Das ist mir alles zu ausgelassen, zu lebensbejahend. Das ist alles, ist mir alles ein bisschen zu... Das sind mir zu wenig Abgründe hier. So, das ist dennoch hat das Hören dieses Albums mir sehr viel Spaß gemacht, das muss ich schon sagen.
Wunderbar, also was wir da alles hören können, davon haben wir gerade schon sehr viel gehört. Ich bin auch ziemlich begeistert. Ich habe nicht ganz so viel ein Problem mit freundlichen oder gut gelaunten Songs. Ich war vor allem angetan von der Vielfalt, die du auch schon angesprochen hast. Ne? Die Songs einerseits sind die tatsächlich viele sehr Stadium geeignet. Sie sind eingängig, sie sind groovig, man kann dazu tanzen. Gleichzeitig sind sie doch sehr bluesig. Sie lassen sich richtig schön aus mit ihren Blues-Referenzen und ihren Blues-Sounds. Und dann ist da halt auch plötzlich einfach mal, wie du schon sagst, plötzlich so Hip-Hop, ist da plötzlich mal ein Rap, ein Satz von Lil Nit in dem Fall. Sie haben ein paar interessante Gäste dabei und plötzlich dreht sich dann so ein Song in eine ganz andere Richtung und es passt aber herrlich zusammen. Es lädt immer wieder zum Tanzen ein, Der Gesang von Auerbach ist wunderbar. Er hat mir total gut gefallen, also eigentlich in jedem Song. Das Schlagzeug hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da gibt es immer wieder so kleine Schätzchen zu heben, was dazu beiträgt, dass man dieses Album auch einfach immer wieder hören mag, trotz der Stadionhymnen, weil da einfach so viel mehr vor sich geht als nur eine stumpfe Ohrwurm-Melodie. Und ja, wenn man ihm irgendetwas vorwerfen wollte, denn es ist ja auch nicht zu lang und ja, keine Ahnung, es macht Spaß. Also neben der Tatsache, dass es nicht abgründig genug ist und die Menschen nicht genug auf ihre Schuhe starren, könnte man höchstens sagen, dass es jetzt nicht wahnsinnig innovativ ist. Die Mischung ist zwar originell, aber sie erfinden natürlich hier keine Räder neu.
Nee, sich selber auch nicht.
Sich selber vor allem auch nicht. Aber sie mischen einfach gut, ne? Ja. Sie machen, genau. was sie gerne machen, was sie gut machen, und davon 44 Minuten mit sehr viel Spaß.
Ja.
Auch wieder so ein Album, wo ich finde, okay, vielleicht haben sie jetzt nicht die tiefgründigsten Sachen zu sagen, die gesagt werden müssen, aber sie haben auf jeden Fall Musik gemacht, die sie machen wollen. Und das hört man hier. Mhm. Also, das Album ist ja frisch erschienen, das heißt, wir müssen es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das gibt ein sehr schnelles Läuft.
Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich glaube, ich werde ihm ein Rent geben, weil ich so viel Spaß hatte, dass ich es auf jeden Fall noch auf meiner Dauerrotation laufen lasse, die da heißt Longlist für die Alben des Jahres 2024. Mal schauen, ob es sich da hocharbeitet oder nicht. So oder so, bei mir rennt es. Also, wir haben gehört The Black Keys mit Ohio Players. Und es gab ein schnelles Läuft von Herrn Martinsen und ein Rent von mir. Hm. Und damit kommen wir... Ja, wozu kommen wir? Wir kommen zum alkoholischen Teil der Sendung. Nein, wir kommen erst zum philosophischen Teil der Sendung. Wir hatten schon angekündigt, wir wollten uns, wenn auch mit etwas Abstand.
Es ist noch ein bisschen hakelig.
Wie soll ich denn philosophieren ohne Bierintus?
Liebe Zuhörer, das ist noch alles neu für uns. Das ist
alles verwirrend. Also für alle, die uns im Radio hören und sich jetzt wundern und das noch nie mitbekommen haben, sonst haben wir halt für die Hörer im Internet, also ihr könnt uns über fürtöne.de hören oder bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht, da haben wir sonst die Sendung angefangen mit einer Verkostung. Lange Zeit von Wein und von Whisky, mittlerweile sind wir beim Bier. Das ändert doch ein bisschen, wie man sich fühlt während der Sendung. Also wenn ich ein bisschen verwirrt bin, gebt mir noch ein paar Wochen Zeit. So, kommen wir zu unseren philosophischen Themen. Wir haben uns letzte Woche vorgenommen, mit ein wenig Abstand und Rückblick auf den Eurovision Song Contest zu schauen.
Ach, das habe ich schon wieder völlig vergessen, stimmt.
Ja, habe ich mir direkt notiert. Wir wollten zurückschauen, vor allem nicht nur auf den Song Contest in Malmö, sondern auf die Vorfälle.
Ah.
Denn da gab es ein paar Ereignisse, die weniger schön waren. Einmal ist eine Kamerafrau angegriffen worden während der Proben für das Halbfinale. Mhm. Dann gab es diverse antisemitische Äußerungen in den sozialen Medien leider sowieso, da muss man ja fast mit rechnen, ist aber auch für allgemein für Großveranstaltungen und für europäische Großveranstaltungen leider immer wieder ein Problem. Und dann gab es noch ein, mittlerweile, ja, es ist echt, es geht in keine gute Richtung in diesen Breitengraden. Und dann hatten wir noch die Disqualifikation des niederländischen Kandidaten. Allerdings darüber habe ich jetzt auch nicht viel mehr mitbekommen. Die genauen Umstände sind anscheinend nicht bekannt.
Doch, das war das mit dem Angriff auf die Kamerafrau.
Ach, das hing zusammen, siehste? Guck mal, ich habe das alles so nachträglich gelesen und es nicht zusammengebracht.
Ich glaube aber nicht ganz, dass das der einzige Grund war. Weil der war auch derjenige, der zusammen mit der israelischen Künstlerin mit, ich vergesse den Namen immer.
Eden Golan.
Ja, oder genau. Eden Golan, genau. Der eben Eden Golan ja ins Wort gefallen ist, während die JournalistInnen die beiden befragt haben und so weiter und so fort. Und auch einer von denen waren, die da eben wieder der Meinung waren, man hätte doch einfach Israel boykottieren sollen und dies und das und Ananas. Und ich glaube, dass das plus die Geschichte mit der Kamerafrau, die man ja nicht so ganz auflösen konnte am Ende irgendwie, dazu beigetragen hat, dass er dann am Ende disqualifiziert wurde.
Hm.
So. Und ich glaube, dass dem Chef, diesem Leiter dieses Eurovision Song Contests, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, das ist ein Schwede, dem ist das irgendwie entglitten. Der hat zu spät nichts zu diesen antisemitischen Sachen gesagt, die da passiert sind. Dann hat er gemerkt, oh, mir entgleitet das hier alles. Irgendwas muss ich tun. Und dann ist das irgendwie alles außer Rand und Band geraten, glaube ich, so irgendwie. Keine Ahnung, weil er hat einen sehr unsouveränen Eindruck bei der ganzen Geschichte auch gemacht. Also, und der disqualifiziert wurde, heißt, wie heißt der nochmal? Klein. Jost Klein? Nee, wie ist er denn?
Jost Klein, ja.
Ja, Jost Klein, genau. Jost Klein, ja. Das ist derjenige, der dann eben auch disqualifiziert wurde. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Favorit vorher schon gewesen. Mhm. Was das Ganze natürlich auch nochmal spannend macht. Ja, was auch spannend an der ganzen Geschichte war, war, dass die Jury, also die Jurymitglieder, die ausgewählten Menschen, die die Stimmen vergeben, das ist ja jetzt irgendwie 50-50 oder so, 50% der Stimmen kommen von den ZuhörerInnen und 50% kommen von einer Jury des jeweiligen Landes. Und diese Jury des jeweiligen Landes, die haben Israel so gut wie gar nicht mit Punkten bedacht, während die ZuschauerInnen, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, Israel mit den zweitmeisten Punkten bedacht hat. Das sagt auch schon wieder viel aus.
Mhm.
Da ist auch eine Diskrepanz und eine Schieflage bei allen möglichen Leuten, die sich vielleicht mal die ein oder anderen Gedanken machen sollten, was sie da machen. Also es ist alles schwierig. Es ist auf jeden Fall das politischste Eurovision Song Contest oder die politischste Eurovision Song Contest Veranstaltung gewesen, die ich jemals miterlebt habe. Also so schlimm war es, ja, eigentlich, was heißt schlimm? Also politisch ist ja immer irgendwie alles, aber Palästina-Demonstrationen, also ne, Free Palestine und so hier und Palästina-Flaggen da und was weiß ich was nicht alles und dann wurde noch Greta Thunberg irgendwie abgeführt, irgendwie vor dem ganzen Gebäude da, vor diesem Eurovision Song Dingsbums-Gebäude da, wo das stattgefunden hat. Nun gut, was mich an der Sache am meisten irritiert, ist ja, dass die ausgerechnet die LGBTQT-Menschen für ein Land demonstrieren, was sie selber sofort in den Knast stellen würde und stecken würde.
Ja. Ja.
Das ist ja eine Diskrepanz, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also die hauen sich ja selber den Kopf ab.
Im Grunde, du kannst ja auch als Frau schon nicht vor Palästina,
ja, genau,
demonstrieren.
So, das ist ja, quasi.
Völlig absurd. Ja, ja. Du kannst allgemein für Frieden und Freiheit und
ja,
persönlichen Ausdruck meinetwegen demonstrieren. Und ich fürchte, das ist einfach der Hintergrund. Mich auch dafür. Aber nee, sorry. Hamas ist nicht so mein Zielbild einer offenen Gesellschaft.
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, irgendein israelischer Politiker hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Leute, wir können hier gerne über eine Zwei-Staaten-Lösung reden, aber dafür muss die Hamas aufhören, ihre Bevölkerung zu unterdrücken.
Ja.
Das wäre ja eine Grundvoraussetzung. So.
Ja. Ja, Hamas ihren Staat zu liefern,
genau,
wäre das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, genau. Also ne, dafür müssten demokratische Strukturen geschaffen werden, so nach dem Motto. Das ist, aber das ist halt schwierig, weil ja, das ist alles nicht so einfach.
Aber du kannst, ja, wenn irgendwas nicht einfach ist, dann der Konflikt.
Ja, ja, klar. Aber du kannst ja auch mit keiner Terrororganisation in irgendeiner Form.
Nein.
Das geht ja nicht. Das ist ja unsinnig.
Die wollen ja auch nicht. Also die wollen ja auch nicht verhandeln.
Nein, natürlich.
Die wollen gewinnen und Ungläubige töten.
So ist das. Gut.
Egal. Ja,
richtig.
Wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Eurovision. Genau. Der Eurovision, ja, Song Contest. Und dieser Konflikt wurde da nun ausgetragen von Menschen, die Ersten wären, die an die Ohren bekommen würden.
Hm.
Sozusagen. Und das ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Und sehr spannend. Unter welch kognitive Dissonanz Menschen so leiden können.
Es fasziniert mich immer wieder, also auf negative Art und Weise, wie sich Antisemitismus in die absurdesten Themen reinziehen kann. Und warum ausgerechnet Juden?
Tja.
Und dann auch in Ländern wie Deutschland mit unserer Geschichte trotzdem noch einfach so für irgendeinen Quatsch als Sündenbock hergenommen werden. Wo kommt das her?
Ich glaube,
das muss doch gezielt gestreut werden. Also die Generationen nach mir und von mir und eigentlich auch kurz vor mir, die können doch überhaupt gar nicht mehr selbst negative Erfahrungen mit Juden gemacht. Also ich verstehe es einfach nicht. Das war mir schon immer ein wahnsinniges Rätsel.
Naja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass sowohl der Islam als auch das Christentum aus dem Judentum entstanden sind.
Hm.
Ne? Das heißt also, sowohl der Islam als auch das Christentum sind eigentlich im Grunde genommen jüdische Abkömmlinge, wie sagt man, also sind Religionen, die aus dem Judentum entstanden sind. So. Und bei den Christen ist es ganz klar, die sagen, naja, die Juden haben Jesus getötet. So, die haben Jesus ans Kreuz geliefert. Und der Islam sagt, wir haben recht. Ja, also die Juden haben nicht recht, wir haben recht. Die Juden sind für beide so ein bisschen die Bösen gewesen. Klar, das kennt man ja, wenn man selber eine neue Religion gründet, da muss man erstmal sich abgrenzen und sowieso, dann ist man sowieso, bei Religion ist es ja immer so, wir sind die Guten und das ist eine schöne Sache und so weiter. So. Dann kommt dazu, dass die, die anders sind als man selber, immer gerne die Sündenböcke sind. Man darf ja nicht vergessen, dass es damals in Europa außer jüdischen Menschen nichts gab, was anders war. Die jüdischen Menschen haben noch nie irgendwem was getan. Es gibt, also ne, nicht nur deine Generation oder die davor haben keine schlechten Erfahrungen mit Juden gemacht. Niemand hat jemals schlechte Erfahrungen, außer persönlich vielleicht. Das ist mal, dass es auch bei den Menschen Arschlöcher gibt, ist klar. Aber mit dem Judentum als solches, es gab noch nie Kreuzzüge vom Judentum. Also Kreuzzüge sowieso nicht, aber also was weiß ich, wie man die dann nennen würde. Es gab aber Kreuzzüge von christlicher Seite. Die übrigens zum großen Teil mit für den Islamismus verantwortlich sind. Davon mal, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Denn der Islam war eigentlich die aufgeklärte Religion und nicht das Christentum. Früher.
Oh ja, hat viele Beiträge zur Wissenschaft geleistet.
Ja. Lange. Und wie? Genau. Und dann, ne, naja, egal. Aber das ist eine andere Geschichte. Nun, wie dem auch immer sei. Die waren also nicht das, was man hier normalerweise so gern hatte. Selbst Schopenhauer hat gesagt, dass Juden natürlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben müssen wie alle anderen auch. Das heißt die Gerechtigkeit. Aber auch er sagte, naja, also aber in Verwaltungsaufgaben oder so beim Staat können die nicht arbeiten, dafür sind die zu anders. So, so hat man damals gedacht. Das war halt so. Und du brauchst dann ja auch immer einen Sündenbock. Guck mal, die wurden ja auch verantwortlich gemacht, wenn irgendwas vergiftet war. Für die Pest wurden die verantwortlich gemacht. Mhm. Für alles Mögliche. Ne, das ist, und dann kam noch dazu, die durften keine Berufe ausüben. Die von anderen Leuten schon ausgeübt wurden. Also wurden sie in Berufe gedrängt, die sie dann ausüben durften. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann hattest du schon wieder das nächste Klischee. Ah, das sind die mit dem, die arbeiten mit Geld. Ja, weil sie nichts anderes durften. Sie konnten gar nichts anderes machen. Sie mussten irgendwie überleben. Das kommt ja auch noch wieder dazu. So, dann kam die ganze Mehr mit, ja, die jüdischen Menschen, wie hieß denn dieser Rockefeller und Co., die finanzieren Kriege. Also jüdische Weltverschwörung, Juden finanzieren Kriege. Es gibt bis heute die Urban Legend, dass jüdische reiche Menschen irgendwelche Kriege finanziert hätten. Das ist widerlegt, aber du kriegst es nicht aus den Köpfen raus. Es geht nicht aus diesem volkstümlichen Antisemitismus raus. So, und dann kommt noch dazu, dass Deutschland sich an den jüdischen Menschen unfassbar schuldig gemacht hat. Logischerweise. Und diese Schuld, die Deutschland ja nun mal auf sich geladen hat, damals die deutschen Menschen, die damals gelebt haben, die verzeihen sie den Juden natürlich auch wieder nicht. Und nun sage ich dir mal, wie das ist, jetzt mal unabhängig vom ESC. Viele Leute, nicht alle, oder einige sagen wir mal, für die ist jetzt der Moment gekommen, wo aus deren Sicht Israel endlich den Fehler gemacht hat, auf den sie schon seit 40 Jahren warten. So, und jetzt kann man endlich wieder fein frei durchziehen. Das ist einer der Gründe. Das hat jetzt nichts mit dem ISC zu tun, aber das ist so mal als Grund, als Basis für allen möglichen. Oder guck dir mal Richard Wagner an, das Judentum in der Musik. Was der da geschrieben hat. Und so weiter und so fort. Also, das ist ja nicht seit gestern so. Im Grunde genommen hatten die jüdischen Menschen Pech, dass sie zu früh in Deutschland waren. Mhm. Und dass sie zu früh der Sündenbock waren. Und dass zu viele Urban Legends über jüdische Menschen in Deutschland und in Europa, ja, verteilt wurden. Und da kommst du halt ganz schwer wieder raus.
Ja, ja, es ist Wahnsinn, wie sich so eine Idee halten kann.
Ja, das ist so. Aber welche Idee hält? Guck mal, es gibt viele Ideen, die sich halten. Es gibt
ja
auch
immer noch Leute. Ja, ich dachte direkt an Impfen und Autismus.
Ja, sowas.
Längst wieder
nicht. Ne? Oder Sachen wie zum Beispiel, dass Psychoanalyse irgendwas bringt. Ne? Das hält sich ja auch. Viele Leute verwechseln das sogar mit Psychotherapie, kriegen sie nicht auseinanderdividiert. Mhm. Das ist ja auch das, womit Psychoanalyse spielt. Sich diese Seriosität zu geben. So, ne? Aber das, genau so ist das. Es gibt immer Dinge, die sich halten. Hm. Ne? Dieses Verheilt hat Recht und so. All solche Sachen. Ja. Du kriegst es ganz schwer aus. Das ist, was ich auch mal gelernt habe, irgendwer hat das mal erzählt, du brauchst den Leuten noch nicht mit Wissenschaft kommen, das akzeptieren die nicht.
Ja.
Es ist denen egal. Das ist schwierig.
Dafür sind wir zu gefühlsgetrieben. Du musst irgendwas erleben, was dich was fühlen lässt, was das Gegenteil ist. Dann vielleicht fängst du an, entweder bist du sauer und änderst auch deine Meinung nicht und findest Wege, es dir zu rechtfertigen. Oder wenn es oft genug oder intensiv genug passiert, dann vielleicht denkst du darüber nach, dass du doch vielleicht deine Meinung ändern müsstest. Okay, aber das ist alles sehr schwierig.
Ja, guck mal. Und nun hat man versucht, oder nicht man, sondern die Leute da, die haben jetzt versucht, diesen Konflikt in den ESC reinzutragen. Oder was heißt, haben versucht, also der wurde da halt reingetragen. Es war ja auch nicht das erste Mal. Es gab ja immer schon wieder so ein paar Zwischenfälle in den letzten 2-3 Jahren so. Aber diesmal halt vehement. So, und das ist halt meiner Meinung nach den Veranstaltern komplett aus den Händen geglitten. Die hätten da viel früher viel mehr machen müssen. Statements gab es nicht, es gab überhaupt nichts. Die haben es einfach laufen lassen.
Zu spät.
Ja, ja. Viel zu spät reagiert. Genau.
Das stimmt. Immerhin hinterher haben sich doch die Mehrheit der Teilnehmer und Mitarbeiter gegen Hass und Diskriminierung ausgesprochen, ganz offen. Social Media war dann auch nochmal voll davon, ist gut, aber war halt wirklich spät, das stimmt.
Ja.
Hätte man früher machen können.
So ist das.
Ja. Ich habe mir in dem Kontext nochmal angeschaut, wie es tatsächlich im Moment aussieht mit dem Antisemitismus in Europa. Und es ist tatsächlich nicht nur ein Gefühl. Das war uns eigentlich auch vorher schon klar, aber es ist schon nochmal interessant, die aktuellen Zahlen zu lesen. Also als ein Beispiel, die Europäische Agentur für Grundrechte hat in einer Studie 2023 festgestellt, dass 38% der befragten Juden in Europa antisemitische Belästigungen erlebt haben. Das ist wirklich von letztem Jahr ganz frisch. Im Jahr 2022 sind antisemitische Vorfälle verschiedener Art in Europa um 63% gestiegen. Ja, also mehr als anderthalb Mal so viele wie im Jahr davor. Sowas macht einem dann schon sehr viel Sorgen. Dann haben wir natürlich während Corona wahnsinnig viele antisemitische Verschwörungstheorien gehabt, die auch nochmal zu Hass und in schlimmen Fällen auch zu Hasskriminalität geführt haben. Um ganz zu schweigen von unseren Problemen in der Polizei, die auch nicht gerade dazu beitragen, diese Art von Kriminalität zu bekämpfen. Da haben wir auch noch einiges aufzuräumen. Ja, und jetzt der Nahostkonflikt wieder so laut und präsent auf eine Art und Weise, die du gerade schon angesprochen hast, die leider zu viel Feuer liefert für Menschen, die ja aus irgendwelchen Gründen diese merkwürdigen Meinungen schon lange mit sich getragen haben. Mhm. Schwierig.
Ja, das ist so. Man darf es jetzt wieder offen machen.
Das ist die große Gefahr für uns, ne? Dass es Leute gibt, die antisemitisch sind, die irgendeinen Quatsch machen, die kriminell werden, die Leute hassen. Klar, wird es immer geben, hat es immer gegeben. Aber diese Aufweichung davon, was man sagen darf, was man im Fernsehen sagen darf, was man auf Partys anscheinend singen darf, und wann der Punkt ist, wo Leute anfangen, einem zu sagen, du, ey, das war jetzt aber Mist. Ne? Also das war jetzt nicht lustig. Das scheint sich zu verschieben und das ist wirklich, wirklich gefährlich.
Ja, tatsächlich.
Denn solange wir das hinkriegen, und ich meine, das lässt sich natürlich auch wieder hindern, ne? Wir müssen uns alle an die eigene Nase packen. Wenn wir das wieder hinkriegen, jeden Anflug von Hass auch wirklich zu kommentieren und zu sagen, ey, nee, das war jetzt echt nicht lustig, ne? Oder das kann nicht sein und das stimmt nicht und das kannst du so nicht sagen, das ist wieder sehr wichtig.
Ja, umso wichtiger war, dass Israel von den ZuhörerInnen so viele Punkte bekommen hat.
Ja, ja, das war echt klasse.
So.
Und das zeigt ja auch, wie viele Leute es noch gibt, die das mit genau dem gleichen Schrecken beobachten wie wir.
Ja, also das dazu.
Ja, insofern danke an alle, die beim ESC für Israel abgestimmt haben oder nicht einfach nur für Israel, sondern wenn sie das Lied mochten für Israel abgestimmt haben, so soll das ja funktionieren.
So soll es funktionieren, ja.
Nicht einfach nur so, sondern weil das Lied gut war und sich nicht davon haben bremsen lassen, dass es Israel war. Hoffen wir, dass wir das Ganze noch drehen können, bevor es hier apokalyptisch wird.
Ja, das wäre schön. Ja, das wäre wirklich gut. Ja.
Ja, nach diesem Thema verstehe ich unsere neue Reihenfolge, weil das ist eindeutig der Punkt für Alkohol.
So, und ich muss jetzt mal hier, ich muss das ja auch immer fotografieren, das ist alles nicht so einfach. So, dieses Bier kommt von der Schlossbrauerei Autenried. Das ist eine Landbrauerei, eine private Landbrauerei, gibt es seit 1650. Wir haben es hier heute zu tun mit dem Schlossbräu Original. Das ist ein helles. Also so nennt man die untergärigen Biere in Bayern gemeinhin. Von der Schlossbrauerei Autenried. Und dieses Schlossbräu ist sozusagen die Craft-Bier-Linie von der Schlossbrauerei Autenried. Also sozusagen so ein bisschen, hier guck mal, wir können auch richtig geile Biere machen so. Und das zeigen wir zum Beispiel, indem sie Doldenhopfen nutzen. In diesem Fall Tradition und Spalter Select. Aus diesen beiden besteht das. Und Doldenhopfen heißt, hier gibt es keinen Extrakt und auch keine Pellets, sondern wirklich diese grünen Hopfen. Also mehr Bio geht ja immer nicht, ne? So, jetzt versuchen wir mal unfallfrei das einzugießen.
Ja, das wird interessant. Danke für den Hinweis auf den Unfall, denn wir schauen jetzt mal, ja, ob das gut hier gleich...
Entspannungsverdampfung, sehr schön. Gut.
Oh ja, auch ich bin safe hier, sehr schön. Verdampfung, wunderschön. Ich habe ja schon wieder einen Biersee unter meinem Schreibtisch gesehen, aber
nee.
Heute verschont. Sehr schön. Oh, das ist aber ein sehr, also die Farbe, das ist ja Bier wie vom Plakat. Das ist Posterbier. Also liebe Fotografinnen und Fotografen, falls ihr mein Bier fotografieren wollt, was aussieht wie ein Bier, Schlossbräu Original, auch sehr schöne Schaumkrone, absolut tiefgolden in der Farbe. Oh ja, das duftet nach Zitrusnote. Richtig schön hell halt irgendwie. Fast schon nach Mandarinen ein wenig. Clementinen, je nachdem, was man sagt.
Und es handelt sich definitiv um Bernstein. Ja.
Wie alt ist dieser Running Gag jetzt schon?
Ich weiß nicht, aber es ist ja Bernstein.
6 Jahre, ja. Es ist ja Bernstein.
In dem Fall haben wir ja recht.
Weniger rot als Bernstein, es ist güldener Bernstein.
Ja, ne? Definitiv. Ja. 5,3 Alkoholvolumenprozente mit 5,3 Alkoholvolumenprozenten wird dieses Bier abgefüllt. Und ich würde sagen, wir verrichten das Ganze mal. Schöner Schaum auch.
Wirklich schön, ja. Oh. Sehr malzig, spritzig.
Ja.
Und ich sagte gerade schon Mandarine, ne?
Ja, die Mandarine. Gerstenmalz und Gerstenmalz-Karamell. Aha.
Mhm.
Aha. Und der schon erwähnte Hopfen, der Doldenhopfen. Interessant. Ja, helles. Mal gucken. Okay, ja.
Das machen wir ja schon Vorfreude. Malz, Karamell in einem hellen Bier, das ist doch mal eine...
Ja, Gerstenmalz und Gerstenmalz, Karamell.
Hm.
Darfst ja kein Karamell da reinpacken.
Nein, nicht Karamell drin, aber die Note.
Ja, ja.
Also, das ist doch...
Das stimmt. Da hast du recht. Oh, aber auch so eine Würzigkeit. Mhm. Aber auch Mandarine, ja, du hast schon recht. Ja, so ein richtig typisches bayerisches helles.
Mhm.
Nicht so.
Ich bin beeindruckt von diesem Schaum. Der ist
ja,
so,
das ist schön, ne?
Genau richtig. Er löst sich zwar auf, natürlich, muss er ja irgendwie mit der Zeit. Aber
ja, außer
langsam.
Bei Weizen muss er das natürlich, genau.
Genau. Nicht zu fest, nicht zu
ja.
Schnell weg. Schön.
Und typisch eben auch nicht so hopfig, ne?
Mhm.
Was auch völlig in Ordnung ist und so soll es auch sein. Das ist ein süddeutsches Bier, das muss nicht hopfig sein. Ja. Ich würde sagen. Das probieren wir mal.
Oh ja.
Ne? Oder?
Los geht's.
Ja.
Prost.
Prost.
Die Malzigkeit, super lecker.
Mm, total. Also es ist natürlich typisch süddeutsch. Also wer hier Hopfenbittere sucht.
Ja, aber das können sie. Das können sie.
Der wird hier nicht fündig werden. Bitter ist dieses Bier nun wirklich nicht.
Ich wollte daraus jetzt irgendeinen politischen Witz machen, aber ich bin kein Witzeautor.
Ha.
Aber die Lage ist eindeutig bitterer als ihr Bier.
Ja.
Das schmeckt richtig gut.
Ja, finde ich auch.
Also auch dieser hat so eine richtige dicke Honignote im Geschmack.
Ja,
sehr, sehr lecker.
Finde ich auch. Wirklich, tatsächlich. Schöne Honignote.
Ach, wirklich, also heftig. Das schmeckt so sehr nach Honig, dass er bald mäht.
Es ist wirklich, wirklich sehr, ja, typisch helles. Wirklich, wirklich. Und ich finde auch toll, die hopfig, diese wirklich im Hintergrund bleibende, aber trotzdem leicht vernehmbare Hopfigkeit. Übrigens, ich bin begeistert, dass die Doldenhopfen nehmen. Also richtigen, echten. Das hat man so selten. Also dickes Lob.
Ja, scheint sich auszuzahlen.
Ja, finde ich auch. Super. Also man darf das nicht mit dem Pilz vergleichen, mit dem norddeutschen Pilz. Das ist Quatsch. Genau wie man es umgekehrt auch nicht machen soll. Es gibt ja immer wieder Norddeutsche, die behaupten, das wäre Wasser mit Farbstoff und all so ein Blödsinn. Das ist Quatsch. Das ist ein anderes Bier. Das ist eine andere Tradition einfach. Eine andere Brautradition. Ist doch schön, dass es so unterschiedliche Biere gibt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Das war richtig schön frisch auch, ne?
Mhm.
Schön, das ist ein wundervolles Sommerbier, findest du nicht?
Auf jeden Fall. Ich finde faszinierend, wie das beides kann. Dieses Frische, aber auch dieses warm, honigsüße, malzige, dass das so gut zusammenspielt. Es ist nicht das eine oder das andere. Das ist ein weiß ich nicht, Transferbier, Interbier.
Ja.
Auch so eine leichte, ich kann es noch nicht festhalten, was es im Nachgeschmack. Da ist noch so eine schöne, würzige Note.
Ja, ne?
Aber ich komme auch nicht drauf, was es noch ist.
Ich weiß es auch noch. Da bin ich von Anfang an am Überlegen, weil ich das auch schon in der Nase hatte.
Ja. Ich bin fast so in Richtung Schinkenspeck oder so. Aber
ja, tatsächlich.
Ne?
Ich finde ja auch.
Auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss.
Ja.
Also das würde ich direkt auf den Tisch beim Grillen stellen
ja,
im Sommer.
Ja, finde ich auch. Total.
Hervorragend.
So ein, ja wirklich tolles Bier. Muss man sagen.
Das ist so. Ja, da geht es mir heute ausnahmsweise mal leicht bei der Bewertung. 1 bis 7 Punkte. Das kriege ich von mir einfach mal glatte 6.
Ja, schließe ich mich total an. Also, wir haben probiert das Schlossbräu-Original von der Schlossbrauerei Autenried und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir.
Nächste Woche haben wir wieder eine etwas spezielle Folge, denn wir hören keine Musik, sondern wir reden über Herrn Kant, so, den guten Immanuel. Und zwar, wir haben ja schon hier und da über ihn gesprochen. Die vergangenen Folgen könnt ihr finden unter feuilletöne.de, wenn euch das interessiert. Nächste Woche sprechen wir über die Kritik der Urteilskraft. Auch wichtiges Werk. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir noch ein Detmolder Chardonnay-Hopfen verkosten. Das ist ein Bier, also kein Wein-Chardonnay, sondern da ist einfach Chardonnay-Hopfen verwendet worden. So.
So sieht das aus. Ihr freut euch trotz der nächsten Folge, die ihr auch natürlich gerne hören dürft, sollt und hoffentlich mögt, auf den Sommer, den wir unter anderem zusammen mit Woran hat's gelegen gestalten werden, mit dem wunderbaren Menschen von Woran hat's gelegen, mit Marie und Lena. Da werden wir so ein bisschen uns um die EM kümmern und um die Olympischen Spiele, vorzugsweise um die Frauenmannschaft des Fußballs. Bis wir aber nächste Woche wieder da sind und über Kant reden. Liked uns, kommentiert uns, stellt uns doch einfach mal eine Frage, über was wir reden sollen in unserem Philosophie-Part. Erzählt jedem, dass es uns gibt. Auch gerne dem Hamster, dem Hund und ich weiß nicht wem, der Oma. Ne? Ich glaube sowieso, dass unsere HörerInnen viel älter sind, als wir glauben. Also insofern ruhig der Oma auch erzählen.
Ja.
Die freut sich.
Und wie immer dem Hamster und so, ihr wisst schon.
Ja, allen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.